auferstanden.
Und das ist so gut zu wissen und mit diesem Sieg zu leben und mit dieser Gewissheit. Mehr dazu vielleicht gleich noch. Also, ihr erinnert euch vielleicht, ich kläre euch sonst auf, nochmal ganz kurz, was es mit dieser Scherbe auf sich hat, die ihr am Anfang bekommen habt. An Karfreitag hatten wir hier so verschiedene Tassen mit dummen Sprüchen drauf, die nicht besonders nett waren, sondern einfach böse eigentlich. Und dann war so am Karfreitag der Bibelvers ganz wichtig, wozu ist Jesus eigentlich in diese Welt gekommen? Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und dann haben wir also, oder ich, wie auch immer, wie ich für uns, diese Tassen zerstört, sinnbildlich, dass Jesus die Werke des Bösen, des Teufels wirklich zerstört hat. Und habe dann bei der Hinleitung zum Abendmahl gesagt, es ist wichtig, dass man nicht alle Tassen im Schrank hat. Manche Tassen braucht man nicht in seinem Schrank. Zum Beispiel eben eine von diesen mit diesen dummen Sprüchen drauf. Wie zum Beispiel, rede nicht von Liebe, stand auf der einen. Oder ich hasse Menschen, stand auf der anderen und so. Also so krasse Sprüche halt. Und solche Tassen braucht man tatsächlich nicht in seinem Schrank. Man darf ein bisschen verrückt sein, wenn es um die Gottesbeziehung geht. Und dann haben wir an Karfreitag uns daran erinnert, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist so der Kern seines Auftrags gewesen letztlich. Er erniedrigte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an, Jesus wurde Mensch, wurde als Mensch erkannt und so weiter und ist dann am Kreuz gestorben. Das war, warum er in diese Welt gekommen ist, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Und Versöhnung mit Gott gelingt nur durchs Kreuz. Versöhnung mit Gott gelingt nicht dadurch, dass ich alles richtig mache. Dass ich Gott milde stimme durch Opfer oder durch gute Taten, durch ein möglichst perfektes Leben und so. Ich kann Gott nicht milder stimmen, als er eh schon ist. Weil Gott ein Gott der Liebe ist. Ich muss Gott gar nicht milde stimmen, sondern er liebt eh schon. Und weil er liebt, stirbt Jesus am Kreuz und bezahlt für alle Schuld. In der Bibel steht, der Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns ist, der ist ans Kreuz geheftet. Das Kreuz ist, habe ich am Freitag schon gesagt, so, ne, für die einen eine Torheit, für die anderen eine Gotteskraft. Es gibt eine Mehrzahl von Menschen in Deutschland, die nichts vom Kreuz halten, so, sondern die sagen, es braucht es ja nicht. Wir sind ja so arg aufgeklärt. Ich habe euch das vorgelesen, die Zahlen am Karfreitag zum Thema, was halten die Menschen vom Teufel. Und je höher der Bildungsabschluss, desto weniger glauben die Menschen daran, dass es den Teufel gibt. Halte dich nicht selbst für klug. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertrau auf Jesus. Das heißt nicht, häng deinen Verstand an den Nagel. Aber glaube nicht, dass du mit deinem Verstand alles alleine erklären kannst und deswegen Gott nicht mehr bräuchtest, geschweige denn sein Gegenspieler. Sondern wir brauchen einen tiefen Glauben und ein großes Vertrauen auf den Gott, der den Teufel schon besiegt hat. Weil wir geschaffen sind für ewiges Leben. Weil Leben nur Sinn macht, wenn es ewig ist. Deswegen bin ich so dankbar, dass das Kreuz leer ist. Schon seit Freitagabend übrigens, als sie den Leichnam von Jesus abgenommen haben und in das Grab gelegt haben von diesem Josef, der mal eben für 2 Nächte sein Familiengrab verliehen hat. Vielleicht war er sich damals auch noch nicht so ganz bewusst, wie das ausgeht mit dieser Sache, aber so war es ja. Also das Grab ist leer, weil der Tod besiegt ist. Und wenn der Tod besiegt ist, dann heißt das, Leben darf ewig sein. Und das ist gut, weil Leben für mich nur Sinn macht, wenn es ewig ist. Für mich machen Dinge keinen Sinn, die kaputt gehen. So, kaputte Dinge sind für mich irgendwie, was hat eine kaputte Kaffeemaschine schon noch für einen Sinn? So, wenn man sie nicht repariert kriegt irgendwie. Leben macht nur Sinn, wenn es ewig ist. Und deswegen ist es so gut, dass das Kreuz und das Grab beides, dass sie leer sind, weil Jesus auferstanden ist. was hat Jesus ans Kreuz gebracht? Die Liebe des Retters. Die Liebe des Retters. Es hat niemand Jesus ans Kreuz gezwungen. Er hätte das auch anders regeln können. Jesus ist als Sohn Gottes der Oberbefehlshaber über alle Engelmächte, über alle Engelheere, die es so gibt, die wir nicht sehen können, so, was manchmal ein bisschen spooky klingt vielleicht, genauso wie das mit dem Teufel und den Dämonen und so weiter. Aber ich glaube, dass in unserer Welt viel, viel mehr ist als nur Tische und Bänke, sondern dass da noch eine Realität ist, die wir so nicht wahrnehmen können mit unseren Augen. Und niemand und nichts hätte Jesus ans Kreuz zwingen können. Nicht die Pharisäer, nicht die Schriftgelehrten, nicht der Pontius Pilatus, nicht der Herodes, nicht die römischen Soldaten, wenn Jesus es nicht gewollt hätte. Es fing ja schon damit an, dass er aus freien Stücken Mensch geworden ist. Hätte ja auch keiner machen können, dass der Sohn Gottes auf diese Welt kommt, so einfach. Sondern er hat sich selbst dazu entschieden, aus Liebe. Im ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist Liebe. Wenn dein Bild von Gott ein anderes ist, dann ermutige ich dich, Gott neu oder anders kennenzulernen. Gib Gott eine zweite Chance. Wenn du vielleicht bei der ersten Chance irgendwie einen anderen Eindruck von Gott gewonnen hast. Weil ich glaube, dass Gott wirklich durch und durch Liebe ist. Sonst würde er nicht die ganze Ewigkeit mit dir verbringen wollen. Es muss schon große Liebe sein von Gott, dass er mit mir die Ewigkeit verbringen will. Weil ich glaube, ich bin manchmal ganz schön herausfordernd und gar nicht so ganz einfach. Aber Gott sehnt sich nach Ewigkeit mit mir und mit dir, weil er uns liebt. Und diese Liebe von Gott, die ist so völlig anders als unsere menschliche Liebe. So, unsere menschliche Liebe ist oft so berechnend, also meine zumindest. Vielleicht bist du ganz anders, will gerne von dir lernen. Aber ich glaube, dass unsere menschliche Liebe sehr schnell an Grenzen kommt, wenn sie nur oft genug enttäuscht wurde oder manchmal muss es gar nicht oft genug sein, manchmal reicht auch einmal, je nachdem von wem und wie tief. Und schon merken wir, dass unsere Liebe ganz schön schnell an eine Grenze kommt. Und Gottes Liebe so gar nicht. So, wenn ich wieder mal irgendwie die Beziehung zu ihm gefährde oder kaputt gemacht habe, weil ich irgendwas Deppertes gemacht habe, dann darf ich zu ihm kommen und darf sagen, Herr, bitte vergib mir. Und er sagt, nichts lieber als das. Ich würde dann wahrscheinlich sagen, okay, beweise es mir, dass du es ernst meinst. Zeig mir mal eine Woche lang, dass du mich wirklich liebst oder so. Aber Gott ist da so völlig anders, weil seine Liebe so völlig anders ist als meine. Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer, der Stein ist weg. Der Stein, der vorm Grab lag und der, naja, was soll so ein Stein vom Grab schon machen? Also er hat ja weniger gesichert, dass die Leiche rauskommt, als vielmehr, dass Menschen reinkommen. So. Weil dass eine Leiche aus einem Grab rausläuft, das passiert nicht so oft. So. Das gab es mal bei Johannes 11, ne, so, die Geschichte mit dem Lazarus, wo Jesus sagt, komm raus, und dann kommt er da raus, stinkend wie er ist. Was übrigens ziemlich spannend ist, weil der Lazarus lag 4 Tage tot im Grab. Und als Jesus ihn auferwecken wollte, haben die Leute gesagt, oh, bitte nicht, er stinkt schon so arg. Jesus lag 3 Tage im Grab, da lesen wir noch gar nichts von Gestank. Das ist spannend. Vielleicht, weil er in der Zeit tatsächlich im Reich des Todes war. Vielleicht war er gar nicht. Ja, spannend. Jedenfalls, am Sonntagmorgen kommen Maria und verschiedene andere zum Grab und der Stein ist weggerollt. So. Und das Grab steht offen. Und dann kriegen die erstmal einen Mega-Schock und denken, oh, jemand hat die Leiche geklaut. Könnte ja sein. Es gibt ja immer noch komische Menschen. die auch mal eine Leiche klauen. Übrigens standen ja deswegen die Soldaten vor dem Grab, weil die Pharisäer und so, der Hohe Rat, gedacht haben, die hatten richtig Schiss, dass die Jünger heimlich irgendwann kommen vor dem dritten Tag, weil Jesus hat gesagt, am dritten Tag wieder auferstehen. Also hatten die richtig Schiss, dass irgendwie innerhalb der ersten drei Tage die Jünger kommen, das Grab aufmachen, die Leiche klauen und dann irgendwo verstecken und dann auftreten und sagen, huhu, er ist auferstanden, juhu, tralala, weil seht doch, die Leiche ist nicht mehr da. Ist eine logische Erklärung, ne? So, Polizisten unter uns würden sagen, ja, klingt irgendwie logisch. Aber wenn wir dann genauer hingucken, ist schon so gar nicht mehr logisch. Weil wo waren die Jünger in diesen drei Tagen? Die waren eingeschlossen. Aus Angst. Ich glaube nicht, dass ängstliche, sich eingeschlossene Jünger den Mut haben, in der Nacht- und Nebelaktion ein Grab zu öffnen, zumal das mit so einem Stein wegrollen nicht so eine ganz einfache Sache ist, glaube ich. Er war ja kein Steinchen, ne? Also der Stein war schon so groß, dass man da gemütlich in das Grab rein und rausgehen konnte. Also war jetzt kein kleines Steinchen, so. Sondern hat schon was dazugehört. So, und dann hätten die da also hingemusst, hätten also den Stein wegschaffen müssen irgendwie, so, ohne dass es jemand hört. Dann die Leiche bewegen, das war jüdisch sowieso ganz schwierig mit Leichenkontakt und so weiter. Und die Leiche dann noch verstecken und dann aufzutreten, sagen, tada, er lebt. Dann wären die ersten Anfragen gewesen, ja, wo ist er denn? Ja, weg. So. Und dann hätte ja trotzdem der Beweis gefehlt, dass er auferstanden ist. Nee, die Jünger waren eingeschlossen aus Furcht. Und eingeschlossene Männer aus Furcht, die machen nicht plötzlich so eine großartige Heldentat, dass sie eine Leiche klauen. Und die hatten richtig Schiss. Aber falls dann doch irgendwie zwischendurch der Mut über sie kommt, standen dann da diese Soldaten vorm Grab und sollten es bewachen. Das ging auch so lange gut, bis, das lesen wir im Matthäus-Evangelium, das Erdbeben und der große Blitz kam und der Engel des Herrn, der den Stein wegrollt. Nicht die Jünger, nicht die Frauen, die auf dem Weg zum Grab noch überlegen, wie kriegen wir eigentlich den Stein da weg, wir wollen doch eigentlich den Jesus versorgen, müssen ihn noch einbalsamieren und so, das haben wir alles nicht geschafft in der Eile vorher vom Schabbat, wie kriegen wir wohl den Stein weg? Und dann sitzt da so ganz gechillt so ein Engel drauf, auf diesem großen Stein, in einem anderen Evangelium sitzt er im Grab drin, auch das ist alles nicht so schlimm, dass sich da die Berichte ein bisschen widersprechen. Ich empfehle euch noch einmal den Film zu gucken, Der Fall Jesus, mit dem Lee Strobel, der Reporter ist und den es mega nervt, dass seine Frau zum Glauben gefunden hat, sich für Jesus entschieden hat und der dann beweisen will, dass es alles dumm ist, dass es alles Märchen sind. Und unter anderem dann mit einem Kommissar redet, der ihm dann erklärt, also Unterschiede in den Zeugenaussagen sind überhaupt gar kein Problem. Ganz im Gegenteil, das ist was Wertvolles. Weil wenn die Zeugenaussagen zu dicht übereinander stimmen, dann klingt das eher nach einer erfundenen Geschichte und nach einer guten Absprache. Aber wenn die sich ein bisschen unterscheiden, ist gar nicht schlimm. So, das liegt im Blickwinkel des Betrachters mit den unterschiedlichen Aussagen, die da zum Teil sind. Also jedenfalls ist da dieser Engel auf dem Stein und ich hätte es so spannend gefunden, wenn man damals den Stein untersucht hätte, gell? So wie man das heute macht, mit so einem Pudertäschchen oder so, keine Ahnung, und so einem Pinsel und einer Lupe. Und da hätte man ja gucken können, so, ah ja, okay, also das sind also die Fingerabdrücke von Josef von Arimathea, der hat wahrscheinlich sein Grab begutachtet, bevor er es bezahlt hat und geguckt, ob es auch groß genug ist für ihn und seine ganze Familie und so. Und das, da sind die Fingerabdrücke von dem Handwerker aus dem Ort, der hat den Stein gefertigt und das Grab ausgehauen. Und das hier sind die, was sind das denn für Fingerabdrücke? Die sind irgendwie, sind die menschlich? Ich hätte es so spannend gefunden, ja. Diese Fingerabdrücke auf dem Stein von dem Engel. Machen wir eine ganz kurze Summfrage. Eine Summfrage heißt, ich stelle eine Aussage